Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Haben Sie schon mal etwas von einem Körpergedächtnis gehört? Falls nicht, sind Sie hier genau richtig. Meine Kollegin Stefanie Haas unterhielt sich zu diesem Thema mit Frau Professor Dr. Esther Kühn. Esther Kühn ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für translationale Bildgebung des Gehirns an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Sie verwendet MRT-Bilder des Gehirns, um zu verstehen, wie körperliche Erfahrungen und Erinnerungen im Gehirn repräsentiert sind und wie sie unser Denken und Handeln beeinflussen. Zudem erforscht sie krankhafte Veränderungen des Gehirns und Mechanismen der Plastizität. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Ja, guten Tag, Frau Professorin Dr. Esther Kühn. Sie forschen zum Körpergedächtnis. Was ist das Körpergedächtnis denn überhaupt?
Ja, das Körpergedächtnis kann man sich vorstellen als die Summe aller Erfahrungen, körperlichen Erfahrungen insbesondere, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die man noch abrufen kann, ob bewusst oder unbewusst, und die unser Verhalten beeinflussen.
Was wissen wir heute schon über das Körpergedächtnis?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil der Begriff Körpergedächtnis in verschiedenen Kontexten immer wieder verwendet wird und nicht immer wird das Gleiche darunter verstanden. Mhm. Ich als Neurowissenschaftlerin nähere mich dem Körpergedächtnis eher aus der Perspektive der Gehirnforschung. Also ich schaue, welche Rolle das zentrale Nervensystem dabei spielt. Aber es gibt auch viele Forscherinnen und Forscher oder auch in der Praxis, wenn wir an Massage denken beispielsweise, die sich solchen Aspekten eher vom Körperlichen her nähern. Mhm. Es gibt also da ganz verschiedene Ansätze, wie man sich diesem komplexen Thema nähern kann.
Wie kommunizieren denn Körper und Gehirn miteinander?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche immer zu sagen, dass das Gehirn auch nur ein Organ ist. Das erleichtert manchmal die Vorstellung davon, wie diese verschiedenen Organe tatsächlich des Körpers miteinander in Kontakt stehen. Das Gehirn hat natürlich eine Sonderrolle, dadurch, dass es unser Bewusstsein mit erschafft. Dennoch ist es manchmal hilfreich, sich vorzustellen, dass wir ein Herz haben, es ist ein Organ, wir haben die Leber, wir haben den Magen und wir haben das Gehirn. Und alle diese verschiedenen Organe sind durch Nervenleitungen miteinander verbunden, wissen voneinander zum Teil, was sie tun. Und darüber entstehen dann durch diese sehr komplexen Interaktionen zwischen diesen verschiedenen Organen eigentlich auch ein Gefühl dafür, was zum Beispiel der Körper braucht oder was in der Vergangenheit erlebt wurde.
Und warum ist es jetzt relevant, dass wir noch mehr über das Körpergedächtnis erfahren?
Ja, das Körpergedächtnis hat eine gewisse Tradition in der psychologischen Forschung. Man weiß schon lange, dass körperliche Empfindungen sehr stark auch das Verhalten beeinflussen. Das kennen wir alle. Wenn wir wütend sind, dann verwenden wir Schimpfwörter. Nachher tut es uns vielleicht leid, weil wir einfach diese körperliche Reaktion in dem Moment hatten. Aber was wir noch wenig verstanden haben, ist tatsächlich, welche Rolle das Körpergedächtnis auch in psychiatrischen Erkrankungen hat. Wenn wir an traumatische Belastungsstörungen denken, aber auch an viele alltägliche Erfahrungen, ist noch wenig davon verstanden, wie unsere vergangenen körperlichen Empfindungen eigentlich unser Wohlbefinden beeinflussen. Und an der Stelle, denke ich, kann die Wissenschaft helfen, durch mehr Erkenntnisse den Menschen auch mehr zu helfen, ich will mal sagen, im Einklang mit dem Körper zu leben und damit das persönliche Wohlbefinden zu steigern.
Wenn wir jetzt zum Gehirn nochmal direkt zurückgehen, kann man das lokalisieren? Wo im Gehirn sitzt denn das Körpergedächtnis eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich auch lange beschäftigt habe, mit der ich mich auch immer noch beschäftige aus wissenschaftlicher Sicht, aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und zentral scheinen Regionen zu sein, die auf der einen Seite dem Gedächtnis zugeordnet werden. Der Hippocampus ist, sagt man oft als die Schnecke im Gehirn, weil sie eine etwas schneckenartige Struktur hat, spielt eine große Rolle bei der Einordnung von Zeit und Raum. Das heißt, dass sich bestimmte Erinnerungen, auch körperliche Erinnerungen, zum Beispiel mit einem Raum oder einem Ort verknüpfe, sodass ich oftmals dann mich an Dinge erinnere, die ich dort erlebt habe, wenn ich nur den Raum wieder sehe oder sogar nur ein Foto von dem Raum sehe. Auf der anderen Seite spielt die Amygdala auch eine große Rolle, weil diese kleine Region im Gehirn für Emotionsverarbeitung eine starke Rolle spielt. Und die Amygdala liegt sehr nah an dem Hippocampus. Das sind quasi zwei benachbarte Regionen im Gehirn. die interagieren sehr viel und dadurch kommt auch diese emotionale Färbung vom Gedächtnis zustande. Und eine sehr wichtige Region, die aber oftmals vernachlässigt wurde, ist die Insula. Die Insula liegt tatsächlich wie eine Art Insel mitten im Gehirn, wurde allerdings lange in ihrer Bedeutung unterschätzt, weil man erst seit wenigen Jahren verstanden hat, wie eigentlich die Insula auf körperliche Reize direkt reagiert und wie diese eigentlich auch von der Insula als primärem interozeptiven Kortex, also als wirklich dem primären, der primären Region im Gehirn, wo Körpersignale ankommen, wie beispielsweise Stress, Herzschlag, wie die eigentlich von der Insula verarbeitet werden. Und dieses Trio zwischen Hippocampus für die Gedächtnisstruktur, die Amygdala für die emotionale Färbung und die Insula für die assoziierten körperlichen Reaktionen, wie beispielsweise Hitze, Aufregung, Stress. Diese drei Regionen spielen eine ganz zentrale Rolle beim Abspeichern, aber auch beim Abrufen dann von Körpererfahrung.
Genau, und ich habe auch einen Beitrag von Ihnen gelesen, in dem Sie ja auch sehr schön ausführen, dass gerade gefühlsbeladene Ereignisse ja eigentlich besser von uns erinnert werden können als Alltägliches. Warum ist das so?
Ja, man kann sich das so vorstellen, dass unsere Erinnerung leider nicht in dem Sinne als objektiv zu bezeichnen ist. Man denkt ja vielleicht, so wie ich eine Szene in Erinnerung habe, ein Erlebnis, so haben es vielleicht alle anderen auch in Erinnerung, aber so ist es nicht. Denn meine persönliche Erinnerung kommt dadurch zustande, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment. Beispielsweise, wenn ich voller Vorfreude auf ein Konzert war und schon beim Eingang die Magie spüre dieses Abends, dann speichere ich das anders ab als jemand, der vielleicht mitgeschleift wurde und sich noch fragt, ob die Band eigentlich seinem Geschmack entspricht. Das heißt, die Amygdala hat und die Insula haben diese zentrale Rolle, dass sie diesen emotionalen Kontext herstellen. Und durch die enge Nachbarschaft im Hippocampus kommt es dann zustande, dass die Erinnerungen, die mit diesem emotionalen Kontext zusammenhängen, verstärkte Aktivierung auslösen. Also sozusagen, wenn man sich die neuronalen Feuerungsraten als Feuerwerk vorstellt, ist dann einfach das ganze Feuerwerk an sozusagen in dieser Region und die Episode wird entsprechend viel klarer, mit viel mehr Details auch abgespeichert.
In dem Zusammenhang, welchen Einfluss übt denn das Körpergedächtnis insgesamt auf unsere Psyche aus? Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, wenn wir uns auf etwas freuen, dann speichern wir das dementsprechend positiv aus. Aber wie ist es zum Beispiel dann auch mit negativen Erfahrungen? Wie kommt es, dass wir vor was Angst haben oder was bedeutet das dann für unser Körpergedächtnis?
Ja, auf der einen Seite ist es eben so, leider könnte man aus dieser Perspektive sagen, dass die Amygdala auch sehr stark auf negative Reize reagiert. Das heißt, man hat schon mal vom Gehirn aus eine starke Reaktivität auf negative Erlebnisse. Und das macht sicherlich aus der Evolution heraus auch Sinn, weil man natürlich ähnliche Erfahrungen vermeiden will in der Zukunft. Das kann aber dann im Alltag dazu führen, wie ich eingangs erklärte, auch der Hippocampus hat eine wichtige Funktion. Das heißt, man erinnert sich in der Regel an eine komplette Situation, das heißt an den Ort, an den zeitlichen Ablauf, an die Umgebung, wo das stattgefunden hat, aber auch zusammen mit der körperlichen Empfindung. Und es kann dann dazu führen, wenn ein Ereignis körperlich sehr, sehr negativ empfunden wurde, dass ich dann bei beispielsweise nur der Wahrnehmung des Geruches, der dort zu finden war, oder nur bei dem Betreten einer ähnlichen Szenerie sofort diese Erinnerung abrufe und dann beispielsweise in Angstreaktionen reinkommen kann, wo viele Betroffene vielleicht gar nicht wissen, wo die jetzt herkommen in dem Moment. Das heißt, der Körper reagiert auf bestimmte Arten und Weisen auf vergangene Stresssituationen oder auch auf Menschen, mit denen man vielleicht mal in der Vergangenheit eine schwierige Situation erlebt hat. Und in dem Moment kann das natürlich dann eine Überforderung auslösen. Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich gerade diese Reaktion zeige? Das heißt, es wirkt sich insofern aus, als dass der Körper sich dann oftmals bemerkbar macht.
Wie kann sich der Körper da bemerkbar machen? Haben Sie da Beispiele dafür?
Ja, ein Beispiel ist vielleicht, nehmen wir mal an, man ist im Urlaub, geht schwimmen in einem See und plötzlich hat man das Gefühl, es überkommt einen Angst, wenn man das Wasser sieht, obwohl man eigentlich gerne schwimmen will, man will mit den anderen vielleicht Spaß haben, aber man hat eine Panik, man möchte vielleicht nicht ins Wasser oder nicht ins tiefe Wasser und das kann zum Beispiel damit zusammenhängen, wenn man als Kind mal in so einem See war und vielleicht irgendwie Angst hatte vor dem Wasser, weil es irgendwie zu hoch gestiegen ist, dass einem das dann in Folge immer wieder im Erwachsenenalter auch so begegnet, obwohl man eigentlich vielleicht das gerne hinter sich lassen würde. Das heißt, das wäre jetzt ein Beispiel, aber das kann auch viele alltägliche Situationen betreffen. Das hat schon mit der Entscheidung zu tun, beispielsweise nehme ich heute den Bus oder das Fahrrad, wo sind meine Erfahrungen besser? Beispielsweise bei der Frage, in welches Land fahre ich in Urlaub, wenn man in bestimmten Ländern vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat oder in bestimmten Kontexten, dann meide ich vielleicht bestimmte Orte. Oder meide vielleicht dunkle Straßen, je nachdem, welchen Erfahrungskontext die Person hat. Und das kann dann im Extremfall schon das Leben wesentlich auch beeinflussen. Mhm.
In diesem Zusammenhang ergeben sich ja auch Auswirkungen oder Möglichkeiten für die Psychotherapie mit dem neuen Wissen übers Körpergedächtnis. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, inwiefern sich das auch eben im Bereich der Traumabehandlung positiv auswirken kann, dass wir dieses Wissen jetzt dann haben und dass Sie da so forschen?
Ja, ich selbst stehe auch noch am Anfang dieser Forschungslinie. Ich habe jetzt in Tübingen viele Projekte begonnen, auch zusammen mit Klinikerinnen und Klinikern. Allerdings muss man da sagen, dass das Wissen nicht so weit fortgeschritten ist, wie man es sich wünschen würde zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich beobachten Klinikerinnen und Kliniker in der Praxis, dass oft sogenannte somatische Symptome mit vergangenen Erfahrungen im Zusammenhang stehen. Und wenn man diese Erkenntnis gewonnen hat, ist man schon mal einen großen Schritt weiter, weil viele Menschen an diesen Punkt gar nicht gelangen. Das heißt, es treten körperliche Beschwerden auf, aber es wird der Punkt nicht erreicht, zu verstehen, wie das eigentlich mit der eigenen Vergangenheit zu tun hat. Mhm. Das heißt, es gibt auf der einen Seite eine sehr, sehr große Dunkelziffer von unerklärten Symptomen, die so gar nicht in der neurologischen Praxis beispielsweise oder in der psychosomatischen Klinik behandelt werden. Und das ist ein Fokus, den wir setzen. Also wir versuchen beispielsweise mit der Entwicklung von Apps, also Applikationen, Menschen zu Hause zu erlauben, Feedback zu bekommen über ihre eigenen Symptome, sodass man die Möglichkeit hat, auch ohne wirkliche klinische Diagnose eine Art Überblick zu bekommen, das heißt eine Art Körpertagebuch zu führen, wo dann körperliche Symptome im Zusammenhang gesetzt werden mit psychischen Stressoren, wo das auch in Zusammenhang gebracht wird mit mit verschiedenen Körpererinnerungen. Also sie versuchen da sozusagen auf der einen Seite so eine breitere Masse anzusprechen, also nicht nur in der Klinik aktiv zu werden, weil man davon ausgeht, dass ungefähr ein Drittel aller Arztbesuche bei dem generellen Mediziner auf solche somatischen Symptome zurückzuführen sind, solche körperlichen Symptome, die aber dann in der Regel gar nicht immer erklärt werden können in diesem kurzen Arztgespräch. Das heißt, es ist ein Fokus, den wir legen, der Fokus wirklich auf, was man als präklinisch bezeichnen würde. Und auf der anderen Seite versuchen wir aber eben auch, wirklich Betroffene mit einzuschließen, also Patientinnen und Patienten, die schon in der psychosomatischen Klinik beispielsweise in Behandlung sind, um da zu versuchen, etablierte Modelle, die in der Gedächtnisforschung schon angewandt wurden, dann aufs Körpergedächtnis zu übertragen und zu schauen, lassen sich Mechanismen, die man in der Gedächtnisforschung schon versucht hat anzuwenden, dann eben auch für solche Symptome anwenden.
Ja, das klingt super spannend. Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt da unterbrochen habe, aber zu den Apps, die Sie erwähnt haben, gibt es da schon welche, die man nutzen kann?
Wir sind jetzt gerade in der ersten Phase, dass wir machen erst eine interne Testphase, sodass wir also erstmal mit Probandinnen und Probanden diese Phasen durchlaufen, die Daten auswerten und dann in der zweiten Phase dann eben über die App Stores die App auch öffentlich machen. Das heißt, wir sind im Moment gerade noch in einer Vorphase. Die App heißt SomaScape Und wir erwarten dann sozusagen nach der ersten Datenerhebungsphase im wissenschaftlichen Kontext dann eben die App auch an die Öffentlichkeit zu geben.
Würden Sie dann allen Personen, die zum Beispiel eine Kauschiene verschrieben bekommen haben von ihrem Zahnarzt, empfehlen, auch die App mal zu nutzen, um rauszufinden, ob es wirklich nur quasi vom Kiefer her kommt, das Kauen, oder ob es da vielleicht auch tiefergründige Ursachen geben könnte?
Man kann, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ob mit oder ohne App, ist, solche Symptome ernst zu nehmen, und nicht davon auszugehen, dass jetzt hier irgendeine Fehlschaltung vorliegt oder irgendwas nicht funktioniert, was man im Zweifelsfalle lieber ignoriert, sondern ganz aktiv mit diesen körperlichen Symptomen umzugehen und sich zu überlegen. Mein Körper zeigt ja eine Reaktion, die in der Regel auch einen Sinn hat. Das heißt, das resultiert aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Vergangenheit und könnte mir sehr wichtige Hinweise eben liefern, wie ich mein Wohlbefinden verbessern könnte. Mhm. Das geht aber nur, wenn ich aktiv damit umgehe und nicht versuche, das zur Seite zu drängen. Das heißt, das wäre eigentlich meine Empfehlung, körperliche Symptome ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen.
Also vor allem wahrscheinlich auch solche Symptome, wo man schon öfters jetzt beim Arzt war und keine Lösung auch gefunden hat oder keine genaue Diagnose bekommen hat.
Das können Symptome sein, wo man vom Arzt schon tatsächlich dann die Rückmeldung bekommen hat, es liegt nichts Organisches vor, wie dann oft gesagt wird. Das können aber auch wirklich im Alltagsbereich Dinge sein. Also wir kennen das alle, die Bauchschmerzen vor einem Interview, sei es aber auch Rückenschmerzen, wenn man vielleicht gestresst ist. Jeder hat diese Dinge. Mhm. Oder auch beispielsweise die Angst vor Wasser oder diese kleinen Dinge. Und das nicht beiseite zu schieben, sondern auch irgendwo ernst zu nehmen und zu denken, wie gehe ich damit um? Was ist eigentlich meine körperliche Reaktion auf diese Situation? Und wenn man das verstanden hat, kann man auch, ohne dass man jetzt wirklich massive klinische Symptome hat, im Alltag schon mehr Wohlbefinden erzeugen, indem man ja im Einklang handelt mit dem, was der Körper auch in dem Moment verlangt. Das vielleicht nochmal ein kurzer Rückbezug auf die Insula, die eben den ganzen Tag lang diese Informationen vom Körper bekommt über Hunger, über Durst, über Metabolismus. Habe ich zu viel gegessen, zu wenig gegessen? Bin ich hungrig? Wie ist meine Körpertemperatur? Und diese ganzen Informationen sind ja da und werden entsprechend auch abgespeichert. Und das eben mehr auch in die Alltagsorganisation einfließen zu lassen, es könnte eben dann schon sehr hilfreich sein.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Und zum Schluss wollte ich jetzt sowieso eben nochmal auf die Insula genauer zu sprechen bekommen. Sie haben die ja 2016 genauer untersucht auch. Und da wollte ich jetzt nochmal nachfragen, ob Sie einen Tipp haben, wie ich mit meinem Inneren oder einem besseren Draht zu meinem Inneren finden kann.
Ja, die Insula ist eben eine Region, die insbesondere reagiert beispielsweise auf Streicheln, also auf körperlichen Kontakt stark reagiert beispielsweise. Oder auch reagiert auf Abweichung der sogenannten Hämostase. Das heißt, ich habe vielleicht zu viel Zucker gegessen, zu wenig oder habe mich falsch ernährt, vielleicht deswegen geht es mir nicht so gut. Das heißt, ich denke, um einen Draht zur eigenen Insula herzustellen und darüber dann den eigenen Körper besser kennenzulernen, das kann für jede Person anders sein. Das kann die bewusste Wahrnehmung von Körperkontakt sein, auch mit dem Haustier, mit dem Partner, mit Kindern, wie auch immer, eben die bewusste Wahrnehmung auch, was tut mir gut, was tut der anderen Person gut. Das kann aber auch eben manchmal die bewusste Wahrnehmung auch des Essverhaltens sein. Das für viele Menschen ist das auch ein Draht zum Inneren, in dem ich ganz bewusst mir überlege, worauf habe ich eigentlich Appetit? Und ganz natürlich auch mit Gefühl von Hunger umzugehen. Das heißt, ich glaube, da muss jeder seinen Einstieg finden. Und oftmals werden auch Dinge wie Meditation oder Yoga verwendet, um einfach die Ruhe zu haben, sich auf bestimmte körperliche Reaktionen zu konzentrieren. Einfach, dass auch der Umgebungslärm dadurch reduziert wird. Insofern, glaube ich, gibt es viele Ansätze. Aber es lohnt sich in jedem Fall, denke ich, da zu versuchen, in der einen oder anderen Art und Weise sich selbst besser kennenzulernen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das spannende Gespräch und bin schon neugierig darauf, was Ihre Forschungen über das Körpergedächtnis noch alles zutage bringen werden. Vielen Dank, Frau Professorin Dr. Esther Kühn.
Vielen Dank fürs Gespräch.